Herzlich willkommen beim FEBAYER SportsTech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 42. Podcast von FEBAYER SportsTech. Heute habe ich zu Gast Marcel André, Geschäftsführer des Bayerischen Polizeisportkuratoriums. Marcel befindet sich gerade im Büro in Einring, das ist im Berchtesgadener Land. Da ist das zentrale Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei. Lieber Marcel, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut, auch den Umständen entsprechend gut. Mittlerweile hat es auch zum Schneien bei uns aufgehört, von dem her ist alles in Ordnung. Und glücklicherweise habe ich noch Winterreifen drauf.
Wunderbar. Du bist bei der Bayerischen Polizei und leitest die Einheit des Polizeisportkuratoriums. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe diesen Begriff vorher noch nie gehört, beziehungsweise bevor wir uns irgendwann kennengelernt haben. Man hat schon so ein paar Ideen, was sich dahinter verbergen kann, aber bevor wir hier lange rumrätseln, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Spannend, dass du von Einheit sprichst. wahrscheinlich wegen dem Polizeikontext. Wir sind eine Geschäftsstelle sozusagen, Kuratorium. Und standesgemäß, wie es der Name schon verrät, kümmern wir uns um den Polizeisport innerhalb der Bayerischen Polizei. Sind in dieser Aufgabenstellung direkt dem Bayerischen Innenministerium unterstellt und beraten sozusagen unser Innenministerium in allen Fragen des Polizeisports. Das ist natürlich auch der Begriff Polizeisport. Was verbirgt sich dahinter? Im Polizeisport ist es ganz klassischerweise der Dienstsport, der sich dahinter verbirgt oder der einen Teil dieses Polizeisports mit einnimmt. Bei dem im Dienstsport die Zielsetzung ganz klar ist, die körperliche Leistungsfähigkeit zu erlangen, zu erhalten und zu steigern, die für die Einsatzfähigkeit Voraussetzung ist. Mhm. In diesem Dienstsport ist auch ein weiterer Bestandteil enthalten, das ist der Gesundheit- und Präventionssport, der einfach dafür Sorge tragen soll, gesundheitsabträgliche, berufsbedingte Belastungen zu kompensieren. Das ist, sage ich mal, dieser Bereich Dienstsport, der in dem Polizeisport verankert ist. Ein weiterer Bestandteil ist der Wettkampfsport, der zum Polizeisport dazugezählt wird und dann auch noch der Sport außerhalb des Dienstes. Mhm. Oder die Förderung des Sportes außerhalb des Dienstes.
Das ist der außerdienstliche Sport und dann habt ihr ja auch noch den Spitzensport. Fällt der da jetzt auch drunter oder
nicht? Wir haben so leichte Berührungspunkte mit dem Spitzensport. Mhm. Da kümmert sich natürlich dann eine weitere Stelle innerhalb der Bayerischen Polizei direkt um den Spitzensport. Wir sind aber da tatsächlich im regen Austausch und unterstützen uns gegenseitig.
Okay, verstanden.
Zumal die Wintersportler auch bei uns ihre Präsenzphase hier in Einring haben im Fortbildungsinstitut.
Ah ja. Ja, okay. Das heißt aber jetzt diese drei Kategorien, nenne ich es jetzt mal, Dienstsport, Wettkampfsport, außerdienstlicher Sport, das richtet sich immer an die Gesamtheit aller Polizeibeamter oder wie differenziert sich dann nochmal hinsichtlich der Zielgruppen innerhalb der Polizei?
Genau, also Dienstsport ist grundsätzlich für jeden Polizeivollzugsbeamten. Genauso die Möglichkeit, an Wettkampfsport teilzunehmen. Wenn man sich das anschaut, also wir sind da schon auch tatsächlich leistungsfähig. Wir haben jetzt halt, da vor diesem bösen Virus, wo das noch alles etwas leichter war, beim Halbmarathon in Regensburg unter den Top 10 waren 7 Kolleginnen und Kollegen von uns. Also da sieht man mal, dass wir da auch, sag ich mal, in öffentlichen Veranstaltungen natürlich präsent sind und da auch spitze sind. Somit kann an dem Wettkampfsport prinzipiell jeder, der die entsprechenden Normen erfüllt, mitmachen oder teilhaben. Und der Dienstsport per se richtet sich an alle Polizeivollzugsbeamten. Wir haben da natürlich nicht nur diesen ganz klassischen Dienstsport, sondern wir haben natürlich auch Zielgruppen innerhalb der Polizei mit spezialisierten Aufgaben, die deutlich mehr Sport oder Training genießen.
Mhm. Sondereinsatzkommandos zum Beispiel.
Genau, Sondereinsatzkommandos, aber auch natürlich mit Sport oder Training ist ein weiter Bereich oder weit gefächert. Wir haben natürlich auch eine zentrale Diensthundeschule, wir haben eine Reiterstaffel, wir haben eine Hubschrauberstaffel. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz, ganz große Diversität von Aufgaben.
Ja, super spannend. Also da würde ich auch sehr, sehr gerne im weiteren Gespräch nochmal drauf eingehen wollen. Also gerade das Thema Hubschrauberstaffel, Reiterstaffel. Aber jetzt zunächst nochmal so ein bisschen aus der Vogelperspektive der Sport bei der Polizei allgemein betrachtet. Du hast jetzt einerseits diese Kategorien genannt. Mhm. Wie kann man sich das weiter vorstellen? Also fangen wir vielleicht mal beim Dienstsport an. Da gibt es, glaube ich, oder ich meine mich zu erinnern, dass es eine, ich sag mal, Mindestanzahl an Stunden, Dienstsportstunden im Monat gibt, die zu absolvieren sind. Gibt es da Vorgaben? Also das ist jetzt eine Annahme, beziehungsweise das kannst du dann nochmal bestätigen. Ist das richtig und gibt es da weitere Vorgaben, also was den Inhalt der Sporteinheiten betrifft und die Organisation vor allem dahinter?
Genau, also bei uns gibt es Vorgaben. Bei uns gibt es eine Dienstsportpflicht mit 4 Stunden pro Monat beziehungsweise 48 Stunden pro Jahr. Sollte es berufsbedingt, krankheitsbedingt oder aus anderen dienstlichen Gründen nicht möglich sein, diese 4 Stunden zu erbringen, kann man die in den 3 Folgemonaten noch erbringen, sodass man insgesamt 48 Stunden pro Jahr Dienstsport zugeschrieben bekommt zu seiner Arbeitszeit. Darüber hinaus hat man natürlich die Möglichkeit, an dem Dienstsport teilzunehmen, freiwillig in der Freizeit außerhalb des Dienstes. Man darf dafür auch die polizeiinternen Sportanlagen nutzen, mit der Besonderheit, dass da trotzdem Dienstunfallschutz gewährt wird. Also die bekommen dann trotzdem Dienstunfallschutz. Macht aber natürlich auf der anderen Seite auch deutlich, dass der Eigenverantwortung eine ganz zentrale Bedeutung zukommt. Das heißt, okay, um diese Leistungsfähigkeit, um vielleicht die, in Anführungszeichen, Fitness für den Polizeiberuf komplett nachzugehen, bedarf es mit Sicherheit einer gewissen Eigenverantwortlichkeit. Wo wir dann einfach über Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowohl Sportübungsleiter befähigen, Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich zu unterstützen, aber natürlich auch über den Wissenstransfer mündige Kollegen und Kollegen auch haben wollen, die entsprechend dann in der Lage sind, ihr körperliches Training auch zu gestalten.
Okay, das heißt, ich würde da sogar gegebenenfalls später nochmal auf die Inhalte eingehen. Das ist ja auch stark gekoppelt an das Angebot am Fortbildungszentrum. Genau, das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen über den Dienstsport gesprochen. Wettkampfsport, wie können wir uns das vorstellen? Das sind einerseits, ich verstehe, polizeiinterne Wettkämpfe, aber es sind auch öffentliche Wettkämpfe, wie du es ja eben auch schon kurz beschrieben hast.
Genau, grundsätzlich sind es immer polizeiinterne Wettkämpfe, wobei wir uns unter anderem auch an öffentlichen Veranstaltungen mit anhängen. Das heißt, da gibt es eine gesonderte Wertung, dass wir immer eine Polizeiwertung haben, aber natürlich auch die ganz normale Wertung. Das heißt, das bietet sich natürlich an bei Laufveranstaltungen, Triathlonveranstaltungen, bei solchen Veranstaltungen bietet sich das an. Das ist auch ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit, die wir da leisten und natürlich auch der Nachwuchswerbung, dass das Sport und Training und die Fitness eine ganz zentrale Schlüsselqualifikation für den Polizeiberuf ist. Aber die Wertung ist dann immer polizeiintern. Es gibt bayerische Meisterschaften, da gibt es natürlich deutsche Meisterschaften bis hin zu europäischen Meisterschaften in den verschiedenen Disziplinen.
Um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, also vorausgesetzt, das findet statt oder unabhängig von diesem Jahr, der Berliner Marathon, das ist ja auch gerade noch so ein Thema, der Berliner Marathon, der im Herbst normalerweise stattfindet, das wäre ein potenzieller Wettkampf, an dem ihr dann teilnehmen würdet. Wie sieht das aus? Wie viele Beamte schickt ihr da hin?
Das ist jein. Wenn das der Berliner Marathon ist, würde das bedeuten, dass das Berliner Sportkuratorium sozusagen Ausrichtung übernehmen würde.
Das heißt, ihr als bayerische Polizei nehmt tatsächlich nur an bayerischen Wettkämpfen teil.
Außer wir haben die Organisation für eine deutsche Meisterschaft, genau.
Okay, verstanden. Aber gut, dann nehmen wir mal, ich weiß gar nicht, ob es in München einen Marathon gibt, dann nehmen wir mal virtuell den Münchner Marathon.
Wir können ja den Chiemsee-Triathlon nehmen.
Siehst du, wunderbar. Du kennst dich ja vor Ort deutlich besser aus als ich. Genau, wie würde das dann aussehen? Also muss man sich da qualifizieren? Gibt es da eine Anzahl an Plätzen? Und was ist dann sozusagen vor Ort während der Durchführung des Wettkampfes anders als bei, ich sag mal, einem normalen Teilnehmer?
Es gibt natürlich Qualifikationsnormen, die wir voraussetzen für die Teilnahme. Das definitiv. Jetzt bloß mal eine Hausnummer zu nennen, diese Qualifikation für den Chiemsee-Triathlon, wir schicken ca. 80 bis 90 Athletinnen und Athleten dann zu diesem Wettkampf. Also okay. Das ist schon eine große Hausnummer. Dann gibt es die Absprachen mit dem Veranstalter, das heißt, meistens sind dann unsere Kolleginnen und Kollegen bekommen eine extra Wertung, dass wir innerhalb dessen nochmal einen bayerischen Polizeimeister küren können. Genau, dann haben wir da, sag ich mal, unseren internen Wettkampf auf bayerischer Ebene. Die dürfen aber natürlich auch entsprechend an der offenen Wertung ganz normal mitmachen. Das Einzige, was natürlich nicht geht, ist Entgegennehmen von Preisgeldern.
Okay, ja, macht ja Sinn.
Genau, aber ansonsten integrieren wir uns da, sind dann entsprechend vor Ort mit entsprechender Mannstärke sozusagen, um unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch zu unterstützen und die dann bestens zu versorgen.
Wie sich das gehört.
Genau, wie es bei einer ganz normalen Sportveranstaltung dann auch entsprechend gehört. Schauen, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, dass sie alles haben, dass sie wissen, wo sie hin müssen, die Abläufe, alles, was darum geht, dass sie sich mehr oder weniger komplett auf den Sport, also die Ausübung der Disziplin konzentrieren können.
Dann habt ihr ein kleines Team auch vor Ort.
Genau.
Ja, spannend. Jetzt hatte ich eben schon so ein bisschen das zentrale Fortbildungszentrum bei euch angekündigt, Stichwort Fitness. Bevor wir da reinspringen und da einfach mal, ich sag mal, virtuell ein bisschen durchlaufen. Wir haben jetzt über den Polizeisport schon gesprochen. Nichtsdestotrotz wäre es nochmal spannend, auch wenn es sehr vielseitig ist, mal so den größten gemeinsamen Nenner in dem Anforderungsprofil an den Polizisten zu beschreiben, bevor wir dann tatsächlich mal so ein bisschen durch die Maßnahmen durchgehen.
Genau, also wenn man jetzt sagt, die sportliche Anforderung an die Kolleginnen und Kollegen sind mit Sicherheit auf der einen Seite eine Grundlagenausdauer, die einfach vorhanden sein muss, allein schon bedingt teilweise durch die Länge der Einsatzzeiten, aber natürlich auch aufgrund der Stresstoleranz oder der erhöhten Stresstoleranz, wenn eine gute Grundlagenfitness vorhanden ist, dann natürlich ein gewisses Maß an Kraft muss einfach vorhanden sein, weil wir es in den Einsätzen selten den Fall haben, dass wir mit eigenem Körpergewicht unterwegs sind. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen haben immer Zusatzausstattung mit dabei, das heißt die leichte Ausstattung, das ist zumindest der Koppel oder der Gürtel mit Waffe und einer leichten Schutzweste oder eben dann schwere Schutzausstattung, die bis zu 25 Kilo beträgt. Das heißt, das Training mit Zusatzgewichten nimmt eine ganz, ganz zentrale Position mit ein und natürlich Schnellkraft, die schnellkräftige Komponente, das Training der Schnellkraft auch ganz entscheidend. Wenn man sich einfach unterhält mit den Kolleginnen und Kollegen, gerade im Bereich polizeiliches Einsatztraining, wo es ja nochmal ganz spezifisch darum geht, wie sehen die Einsatzgeschehen aus, und da einfach mal hineinhorcht, wie lang soll denn so ein Widerstand dauern, dann kriegt man immer die gleiche Aussage, so kurz wie möglich. Das heißt, alles, was tatsächlich über 20, 30 Sekunden, das ist schon lang, eher Richtung 5 bis 10 Sekunden, da sind wir natürlich sehr stark in dieser schnellkräftigen Komponente. Ein weiterer Faktor in diesem Zusammenhang ist natürlich die Komplexität, dass man es schafft, die Kraft aus dem Unterkörper in den Oberkörper zu transferieren, also auch die Energie mitzunehmen, weil jegliche Hebel- und Wurftechniken werden natürlich dann besonders effektiv, wenn sie sehr ökonomisch ablaufen, zumal ja das Kräfteverhältnis nicht immer das gleiche ist. Wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nur 60, 70 Kilo auf die Waage bringen und das Gegenüber dann auf einmal deutlich schwerer ist. Das heißt, gerade die Energietransformation aus Unterkörper zu Oberkörper, um wirkungsvoll eingreifen zu können, ist da auch nochmal eine ganz entscheidende Komponente.
Jetzt, während ich dir so zugehört habe, habe ich mir die Frage gestellt, wie weit sich dann das im Training überhaupt differenzieren darf, wenn es darum geht, dass eben ihr Polizeibeamtinnen und Beamte habt. Also Ja. Gibt es da tatsächlich Unterschiede oder sagt ihr, naja, die Anforderungen sind ja dieselben, die müssen dementsprechend auch dieselben Anforderungen erfüllen?
Unmittelbar im Training machen wir wenig Unterscheidungen. Klar, macht ja auch aus den genannten Gründen relativ wenig Sinn. Wir machen natürlich schon altersangepasst, funktionsangepasst. Da machen wir natürlich Unterscheidungen. Wir erwarten natürlich nicht von einem 50-jährigen Kollegen die gleichen Leistungswerte wie von einem 25-jährigen oder 30-jährigen Kollegen. Das ist auch ganz klar. Das heißt, da gibt es dann schon noch eine Unterscheidung. Aber grundsätzlich von den Trainingsinhalten ist das identisch.
Ja, ja. Das Beispiel, was du gerade gemacht hast, ich nehme mal an, ein 50-Jähriger taucht wahrscheinlich in der Hundertschaft tendenziell nicht mehr auf, oder?
Vielleicht in einer anderen Funktion. Vielleicht nicht mehr in der ersten Reihe, aber vielleicht in einer anderen Funktion,
ja. Ja, ja, okay. Genau. Das macht Sinn. Ja, okay. So, jetzt habe ich ein, zweimal Anlauf genommen und nicht selbst ausgebremst. Jetzt aber zentrales Fortbildungszentrum,
ja.
Wo ihr eben auch wirklich sehr, sehr viele der Trainingsmaßnahmen durchführt. Da habt ihr ja wirklich viel an Ausstattung stehen. Führ uns doch hier einmal oder gib uns doch hier einmal den virtuellen Rundgang.
Genau, also vielleicht ein Stück weit ausgeholt. Zentrales Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei. Was bedeutet das? Dass man sich die Dimension einmal vorstellen kann. Wir haben ca. 12.000 bis 13.000 Seminarteilnehmer pro Jahr. Also die gesamte Bayerische Polizei hat ca. 44.000 Beschäftigte. Davon 36 bis 38, wenn ich das genau so ungefähr, Polizeivollzugsbeamte und Seminarteilnehmer davon sind ca. 12.000 bis 13.000, also so ungefähr ein Drittel der bayerischen Kolleginnen und Kollegen schauen einmal im Jahr für mindestens 3 Tage, eher eine Woche bei uns vorbei, teilweise auch länger, über mehrere Wochen. Und dementsprechend findet auch in einigen die gesamte Fortbildung im Bereich Sport statt, also die Ausbildung unserer Sportübungsleiter. Wir haben in der Bayerischen Polizei ca. 1200 Sportübungsleiter, die dann flächendeckend, weil Bayern einfach ein großer Flächenstaat ist, auf den verschiedenen Dienststellen, Dienstposten, die Organisation und die Struktur des Dienstsportes übernehmen. Auch die Fortbildung findet hier statt, genauso wie die Ausbildung und Fortbildung der Gesundheitstrainer. Wobei das nochmal eine Besonderheit ist. Wir haben 2 Berghäuser auch noch zusätzlich, um die wir natürlich immer sehr beneidet werden, was ich durchaus verstehen kann, weil die tatsächlich sehr schön gelegen sind, wo wir dann nochmal ein bisschen abgeschottet unsere Seminare auch noch durchführen können. Das heißt, wir sind da wirklich in einer sehr, sehr, sehr komfortablen Situation und haben jetzt erst vor kurzem ein komplett neues Sport- und Trainingszentrum in Einring bekommen, mit einer 1,5-fach-Turnhalle, mit einem Kraftraum, mit einem Konditionsraum, mit einem PE, also polizeilichen Einsatztrainingszentrum, wo auch verschiedene Einsatzszenarien nachgestellt werden können. Wir haben eine Höhenkammer hier bei uns, liegt aber auch darin, dass das Alpinwesen bei uns in Einring mit an der Dienststelle angegliedert ist. Wir haben Boulderraum, Kletterturm, also wir sind da wirklich, was das betrifft, bestens versorgt, was die Hardware, die Grundausstattung ist, und hatten auch noch mal letztes Jahr die Möglichkeit, die ein oder andere sporttechnologische Errungenschaft uns zu gönnen bzw. uns zu holen, um da jetzt, sag ich mal, auch weiterführend die Technologie in den Dienstsport mit einzusetzen bzw. da einfach wichtige Erkenntnisse daraus zu generieren, die dann wieder Einfluss finden in die konkreten Inhalte unseres Dienstsportes.
Da würde ich eh gerne gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht verweilen wir kurz noch am Fortbildungszentrum.
Ja.
Du hast jetzt ja also schon so ein paar Sachen an der Ausstattung genannt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da noch 2, 3 Sachen fehlen. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen, ja, wie ihr das, ich sag mal, im täglichen Leben mit Maßnahmen füllt. Ein paar Beispiele.
Wir haben natürlich auch bei uns, wenn jetzt nicht wieder dieses böse Virus so kursiert, gibt es ganz normal Dienstsport. Aktuell ist Indoor-Dienstsport soweit bei uns am Fortbildungsinstitut erstmal ausgesetzt. Das heißt, wir haben nur die Möglichkeit, Outdoor-Dienstsport zu machen aktuell. Oder vorausgesetzt, da ändert sich jetzt in den nächsten Tagen nichts, dann bleibt es erstmal bei Outdoor-Sport. Deswegen sind wir auch ganz froh, wenn sich das Wetter ein Stück weit bessert und ändert. Wir haben natürlich auch Außenanlagen mit einem Beachvolleyballfeld, was hoffentlich bald genutzt werden kann. Wir haben Rasenfläche, wir haben Tatanfläche, wo wir diese Sprint-Sprung-Geschichten machen können. ganze schnellkräftigen Komponenten abdecken können. Wir haben Outdoor-Fitness-Container, wo wir einfach dann tatsächlich auch unser Krafttraining nach außen verlagern können. Und das war uns einfach ganz wichtig, dass wir viele Möglichkeiten haben, das Training zu gestalten, den Dienstsport zu gestalten, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, um eben auch die Komplexität im Berufsbild abdecken zu können. Und für uns ganz wichtig, dass wir einfach wirklich Bewegung trainieren und in der Bewegung trainieren und nicht stumpf an irgendwelchen Geräten. Das heißt, es ist immer so konzipiert, dass wir mit sehr viel Raum Möglichkeiten haben, uns zu bewegen und so auch ein dreidimensionales Training zu ermöglichen in allen Ebenen, um, sag ich mal, möglichst spezifisch und realitätsnah zu arbeiten.
Stichwort realitätsnah. Ich habe auch in Erinnerung, dass ihr, und das wäre jetzt die Frage, ob das am selben Ort stattfindet, dass ihr ja teilweise auch, ich sag mal, Wohnsituationen nachgebaut habt, Treppenhäuser, Wohnungen, um ja einfach tatsächlich möglichst nah an der Realität auch Einsätze üben zu können. Ist das da alles an einem Standort integriert oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben bei uns am Standort ein polizeiliches Einsatztraining, wo man gewisse Szenarien nachstellen kann mit mobilen Stellwänden des Jahr, die dann auch entsprechend über eine Videoausstattung verfügen, sodass man auch in der Kommandozentrale das ganze Bild begleiten kann. Das ist dann eben eine super spannende Situation, wenn wir mit zum Beispiel dem System von FirstBeat die Kolleginnen und Kollegen ausstatten und dann in Echtzeit sozusagen physiologische Parameter auch tracken können.
Ja.
Da dann tatsächlich auch sehen, was geschieht denn tatsächlich in Einsatzszenarien auf der physischen Komponente, um Erkenntnisse zu gewinnen, wie müssen sich die Inhalte im Dienstsport anpassen, wie müssen sich die weiter fortschreiben, wo müssen wir in der nächsten Stellschraube auch wieder drehen, um da wirklich immer am Puls der Zeit zu sein. Und da nutzen wir dann eben auch solche Möglichkeiten, die jetzt leider natürlich durch das Virus ein Stück weit eingeschränkt wurden.
Du hast jetzt gerade das Beispiel mit der Puls-Herzfrequenzmessung gemacht. Das ist natürlich ein wunderbarer Blick ins, ich sag mal, Stressmanagement eines einzelnen Beamten.
Ja.
Habt ihr da konkret Interventionen?
Genau, wir schauen natürlich jetzt nicht nur die Herzfrequenz, sondern wir schauen dann auch, wie lang sind die Spitzen, wie hoch ist die Belastung insgesamt, was passiert vielleicht schon im Vorfeld. Es gibt ja immer eine Einsatzbesprechung, das heißt, wie reagiert man da schon mal auf physiologischer Ebene, auf gewisse Szenarien, auf gewisse Einsatzbesprechungen und natürlich auch dann der Nachgang, wie lange dauert es denn wieder, um, sag ich mal, sein Null-Level oder sein normales Level zu bekommen. Um da einfach auch eine Idee zu bekommen, wie steht es denn mit der Fitness oder wo müssen wir denn wieder mehr Akzente setzen im Dienstsport.
Gut, das Messen ist ja das eine, die viel spannendere Frage ist natürlich, oder gleichermaßen spannende Frage ist natürlich dann eben auch, was können wir tun, damit einfach, ich sag mal, der Ausschlag auf der Stressebene nicht so extrem ausfällt. Also habt ihr da, ich sag mal, bewährte Methoden oder ist das dann einfach nur die Erfahrung und das immer wieder üben, dass eben bei ein oder derselben Stresssituation die Reaktion auch tatsächlich abnimmt?
Natürlich ist das ein gewisser Erfahrungswert, dann natürlich auch die einsatztaktische Vorbereitung, auch das ist natürlich eine ganz wichtige Komponente. Und eine weitere wichtige Komponente ist mit Sicherheit das Vertrauen in seinen eigenen Körper. Also wenn ich mir selber sicher bin, wenn ich selber weiß, okay, ich habe zumindest schon mal mit der Ausstattung, mit der Tragen, mit der Schutzausstattung kein Problem, das belastet mich jetzt nicht zusätzlich wahnsinnig, dann ist das natürlich ein ganz entscheidender Faktor, wie sich dann auch die Herzfrequenzkurven entwickeln.
Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender und vor allem bei euch natürlich auch zentraler Aspekt, weil das ja teilweise auch wirklich, ich sag mal, lebensbedrohliche Situationen sind, die Beamten ausgeliefert werden.
Genau, das sage ich mal, ist ja immer das eine Extrem. Da geht es aber auch schon um die Eigengefährdung, dass man halt einfach sowohl die Eigengefährdung wahrt, dass einem selber nichts passiert. Viel wichtiger aber auch, dass man dadurch den Fokus auf das Einsatzgeschehen hält. Das, glaube ich, kennt jeder von uns, wenn irgendwo was wehtut oder wenn man merkt, oh, es wird unangenehm, da weicht der Fokus so ein bisschen von dem Geschehen ab und geht eher mehr zu sich selber. und weg in dem Fall vom Einsatzgeschehen. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen möglichst hohe Konzentration und Aufmerksamkeit auf dem Einsatzgeschehen.
Ja, macht Sinn. Bevor wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen den nationalen Vergleich wählen, nochmal auf die zwei Berghäuser zurückkommt. du hast gesagt, du hast im Kontext, wir führen da Seminare durch, genannt, ja. Aber ist das tatsächlich auch ein Ort für, ich sag mal, aktives Training oder ist es wirklich eher für die Theorie?
Nee, auch deutlich viel aktives Training. Also natürlich unsere Alpin-Lehrgänge werden viel in den Berghäusern durchgeführt, Spezialeinsatzkräfte finden sich da auch immer wieder zu entsprechenden Seminaren wieder. Und wir haben natürlich auch sogenannte Gesundheitslehrgänge. Auch innerhalb der Bayerischen Polizei kommt das immer mal wieder zu Verletzungen oder vielleicht auch zu Situationen, wo jemand längere Zeit nicht am Dienstsport teilnehmen konnte. Dann wieder so die Rückführung zum Sport. Die finden dann eher so ein bisschen in der Abgeschiedenheit statt, weg von seinem normalen Umfeld, sodass man dann wirklich sehr, sehr, sehr konzentriert arbeiten kann, sowohl an theoretischen Inhalten, sowohl der Wissenstransfer, aber dann auch tatsächlich im Trainingsalltag dann tatsächlich. Also natürlich nutzt man die Umgebung, die umliegende Umgebung, die Berge, sowohl im Sommer als auch im Winter. Aber die sind auch eben entsprechend mit Krafträumen ausgestattet, mit Orten, wo man ein bisschen für die Regeneration ausgestattet. Und da hat man dann tatsächlich in einer sehr, sehr, sehr schönen Umgebung die Möglichkeit, an sich zu arbeiten.
Ja, super. Das heißt, es ist doch nicht die ganz kleine romantische Berghütte, sondern das sind schon etwas größere Anlagen mit entsprechenden Räumlichkeiten.
Ja. Also es ist keine, was man sich vielleicht so klassisch vorstellt, Holz, eine schöne Holzhütte und so, das sind schon Berghäuser. Ja.
Wunderbar. Das ist natürlich jetzt, das ist wahrscheinlich, wie du es eben schon angedeutet hast, einzigartig in der deutschen Polizei, so eine Ausstattung.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das einzigartig ist. Wir sind auf jeden Fall sehr bemüht, da immer am Puls der Zeit zu sein. Das heißt, ich bin ja mehr wie so ein Multiplikator. Ich bin auch sehr, sehr viel extern unterwegs, bin auf Fortbildungen, Ausbildungen, um Wissen zu sammeln, um das dann einfach entsprechend in die Organisation zu tragen, um einfach nicht stehen zu bleiben, um sich immer weiter zu bilden, um zu schauen, wo können wir uns noch verbessern. Also gerade für mich jetzt als Person ist natürlich Stillstand immer Rückschritt. Also für mich ist es ganz, ganz schlimm, immer das Gleiche zu machen und mit so Floskeln, das haben wir immer schon so gemacht. Und damit kann ich nicht so gut, das will ich auch nicht, sondern ich bin schon immer auf der Suche, wo können wir noch besser werden, kritisch zu hinterfragen, macht es Sinn, was wir machen, wo können wir was anders machen wie andere und wo sind wir vielleicht die gewisse Nasenlänge voraus.
Ja, super. Ja, also Deutschland braucht meiner Meinung nach noch mehr von dieser Mentalität gerade. Immer her damit. Ich wollte aber dennoch auf einen anderen Aspekt eingehen. Also das war jetzt nur das Stichwort mit den Berghäusern, was sicherlich schon eher seltener ist, wenn überhaupt einzigartig in Deutschland. Gibt es sonst noch Besonderheiten bei der bayerischen Polizei im Vergleich zu den Polizeieinheiten in anderen Bundesländern? Wie steht ihr da im Vergleich da?
Ich glaube, dass das bundesweit relativ einheitlich ist. Also da gibt es ja auch einen regen Austausch. Alpinwesen ist natürlich auch sowas, was vielleicht jetzt nicht alle anderen Landespolizeien haben, liegt aber auch wieder an der geografischen Lage. Das heißt, das muss man dann immer berücksichtigen, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Mhm. Aber letztendlich gibt es da schon einen großen Austausch. Also Reiterstaffeln gibt es doch auch über woanders auch. Es liegt natürlich auch immer so ein bisschen an der, wie gesagt, an der geografischen Lage, in der geografischen Gegebenheit, was man als Ausstattung dann tatsächlich alles hat oder was man an Sonderaufgaben noch zusätzlich mit bedient.
Ja, ihr habt 44.000 Beamte meines Wissens nach. Das ist natürlich schon eine Zahl. Ah, okay, das heißt, das sind nicht nur Polizisten.
Sind auch Polizeiangestellte.
Ja, okay, verstehe. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, diese Zahl, die wird natürlich von Bundesland zu Bundesland entsprechend der Fläche und Einwohnerzahl stark variieren.
Definitiv. Also da sind wir mit Sicherheit von der Zahl her schon einer der größeren, ja.
Ja, ja.
Genau. Und natürlich auch von der Fläche her, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja. Was das Ganze natürlich auch ein Stück weit komplexer macht, natürlich würden wir so Trainingsmöglichkeiten viel öfters und viel mehr anbieten, was natürlich aufgrund der Größe und der geografischen Lage, der Weite des Freistaates Bayerns einfach da nicht möglich ist.
Mhm, ja. Ja, wunderbar. Du hast im Laufe des Gesprächs, habe ich, glaube ich, einmal die Hubschrauberstaffel erwähnt, du einmal die Reiterstaffel. Da lass uns doch nochmal bei diesen zwei Einheiten bleiben. Vielleicht können wir da tatsächlich, wir haben jetzt einerseits über die Ausstattung am zentralen Fortbildungszentrum gesprochen.
Ja.
Ich würde sehr, sehr gerne mir eben, wie gesagt, nochmal eins, zwei Gruppen bei euch rauspicken, auf die wir nochmal näher schauen, wie da so eine übliche Trainingswoche oder vielleicht macht es auch Sinn, über einen Monatszyklus drauf zu schauen. Wie oft trainieren da die, wie sieht da eine typische Trainingseinheit aus? Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen weiter reinzoomen.
Ja, wir haben natürlich, wie schon angesprochen, auch spezialisierte Einsatzkräfte, die ganz unterschiedlich ausschauen können, ob das jetzt Diensthundeschule ist, beziehungsweise dann die Diensthundeführer mit den entsprechenden Diensthunden, ob das unsere Reiterstaffel ist, ob das Polizei-Hubschrauberstaffel ist, die natürlich ein bisschen andere Anforderungen und Bedürfnisse haben, wie jetzt der ganz klassische Dienstsport. Das ist auch klar. Also wir versuchen dann auch immer, oder in meiner Person dann auch immer, den Beratern zur Seite zu stehen, zu unterstützen, zu helfen. Wo kann man optimieren, was kann man noch machen, damit man auf der einen Seite die Verwendungseffizienz verlängert, also wie lange kann ich denn das auch ausüben, wie lange kann ich dieser Tätigkeit auch nachgehen und natürlich das möglichst gut und gesundheitlich optimal zu überstehen. Mhm. Das ist natürlich so, wenn man jetzt weiß, denkt man vielleicht gar nicht dran, bei der Diensthundestaffel oder bei den Diensthundeführern ist es jetzt nicht der klassische Einsatz, der da irgendwo körperliche Risikofaktoren mit abbildet, sondern das ist vielleicht vielmehr die Ausbildung der Hunde. Mhm. Denn die müssen natürlich auch entsprechend trainiert werden, unsere Figuranten, das heißt diejenigen, die sich dann salopp gesagt auch beißen lassen von den Diensthunden. So ein Diensthund, der kommt schon mit einer gewissen Geschwindigkeit und mit einer gewissen Wucht auf ihn zu. Und die Beißkraft ist natürlich von den Hunden, die eingesetzt werden, jetzt auch nicht zu unterschätzen. Und mit denen muss entsprechend gearbeitet werden. Ja. Wenn dann mal 36 Kilo Hund aus dem vollen Lauf an den Arm springt, da muss man darauf gefasst sein, da muss die Schulter schon einiges mitmachen, einiges herhalten. Und da ist natürlich ein großer Fokus auf die Vorbereitung. Wie bereite ich mich individuell vor auf das, was dann tatsächlich in der Ausbildung der Polizeihunde passiert? Und auf der anderen Seite, was mache ich denn dann da auch danach regenerativ und präventiv?
Mhm. Kannst du da noch ein bisschen ein, zwei Beispiele machen, was wieder exemplarisch eine Einheit aussehen könnte im Training?
Genau, also die haben natürlich auch entsprechend, also ich musste vielleicht noch mal ein bisschen weit ausführen, ich habe das auch selber gemacht, ich habe mich in so einen Schutzanzug gesteckt, habe mich einmal dahingestellt und mir das angeschaut und mich beißen lassen, damit man einfach mal sieht, welche Kräfte da auf einen zukommen und was da passiert. Und das finde ich ist immer ganz wichtig, wenn man Empfehlungen ausspricht, wenn man Empfehlungen gibt, dass man da auch so ein bisschen einen tieferen Einblick hat. Was wir dann gemacht haben, wir haben das rausgenommen und gesagt, okay, was sind so die Kerngelenke, was sind die Körperpartien, die besonders betroffen sind. Aufgrund des Schutzanzuges sind natürlich während der Einheit, wenn man mit dem Hund trainiert, Bewegungseinschränkungen einfach da. Das geht nicht anders, weil der muss einfach entsprechend starr sein, der muss dieser Bisskraft entgegenhalten und somit sind Bewegungseinschränkungen einfach da. Das heißt, lernen mit diesen Bewegungseinschränkungen sich trotzdem noch vernünftig zu bewegen, fundamentale Bewegungsmuster, Ausfallschritt runter in die Liegestütze, wieder in den Stütz nach oben, solche Sachen, dass das einfach harmonisch und reibungslos läuft, auch mit Schutzausstattung, aber natürlich dann auch vorbereitend die Schulter, dass die jetzt halt nicht nur an Geräten trainiert wird, sondern mit unterschiedlichen Widerstandsbändern, mit unterschiedlichen Zugrichtungen dran gearbeitet wird, auch so ein bisschen reaktiv dran gearbeitet wird, damit da einfach die Stresstoleranz der Schulter erhöht wird.
Ja, 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 super. Ja, das muss eigentlich ein Zitat werden, wenn 35 Kilogramm Kilo Hund auf einen zukommen. Ja, sehr schön.
Ja, also das unterschätzt man dann schon, was da auch für eine Wucht dahinter ist.
Ja, kann ich mir ansatzweise vorstellen. Du hast jetzt ja schon auch ein, zwei Mal das Stichwort Technologien genannt. Ja. Das greife ich jetzt hier an der Stelle mal auf. Also wir hatten First Beat schon erwähnt. Ihr habt ja auch noch die eine oder andere Technologie, die ihr einsetzt. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Beispiele rauspicken und beschreiben, wie ihr die nutzt.
Ja, jetzt nicht flächendeckend für die Polizei. Du hast es eingangs gesagt, also es sind 44.000 Beschäftigte, ca. 36 bis 38 Polizeivollzugsbeamte. Das ist nicht so wie im Spitzensport, wo ich einen Kader von 25 Mann habe und mit denen ich dann Testungen, Messungen und das regelmäßig durchführen kann. Da tun wir einfach schwer. Das würde sowohl die personelle als auch die finanziellen Ressourcen völlig sprengen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich immer bemüht, was können wir wie einsetzen, auch gerade mit mittels der Technologie. Wir haben uns jetzt im Bereich BPSK, also im Polizeisportkuratorium, eine Shutterbrille zum Beispiel besorgt, wo es einfach darum geht, Reizwahrnehmung, Reizverarbeitung und dann entsprechend Handlungsausführung zu optimieren.
Vielleicht kannst du an der Stelle, Marcel, für den einen oder anderen Zuhörer, der Shutterbrille noch nicht kennt, ganz kurz nochmal beschreiben, was
das ist. Ja, also wir haben eine Shutterbrille, wo einfach auf der einen Seite, klar, wenn man sie aufsetzt, erstmal komplett klare Sicht herrscht, dann aber in definierten Abständen die Brille komplett schwarz wird. Wenn das wie so eine Flimmerbrille sozusagen, die Verschlusszeiten sich ändern, hat man eine sehr hohe Rate, flimmert es natürlich sehr schnell, aber man sieht, das Sichtfeld ist jetzt nicht ganz so stark eingeschränkt. Wenn die Verschlussraten immer länger werden und die Brille immer länger schwarz werden, muss ich in kürzester Zeit oder in noch kürzerer Zeit Reize schneller wahrnehmen, schneller verarbeiten, um dann entsprechend meine Handlung draufzusetzen. Mhm. Da geht es dann sehr stark um die Wahrnehmung, um Beobachtungen, um entsprechende Handlungen vorzunehmen. Das heißt auch ein bisschen mit der Reizverarbeitung, Reizwahrnehmung zu arbeiten, um das zu verbessern, die Reaktionszeiten zu verbessern. Mhm. In dem Bereich arbeiten wir. Das Ganze haben wir natürlich auch über Lichtsignale, dass wir einfach schauen, Reaktionszeiten, Wahrnehmungen über Lichtsignale zu optimieren, zu verbessern, um sag ich mal, die Handlungsschnelligkeit und die Handlungspräzision zu optimieren.
Okay.
Genau. Also daran arbeiten wir, da machen wir so die ersten Erfahrungen. Genauso aber mit einer Lichtbrille, da bin ich ehrlich gesagt auch über dich drauf gekommen. Wir haben natürlich Wechselschicht, wir haben Schichtdienst. Und das ist ja kein großes Geheimnis, dass Schichtdienst jetzt nicht der Überbringer für unsere Gesundheit ist oder für unseren Schlafrhythmus. Ja. Genauso aber hat man das natürlich auch, kann es passieren, dass es zu ungünstigen Zeiten wir leistungsfähig sein müssen. Mhm. Und da habe ich mir jetzt eine Lichtbrille geholt und teste dann einfach mal mit der gezielten Blaulichtexposition, wie ist dann das Verhältnis oder wie ändert sich dann die Leistungsfähigkeit.
Ja.
Genauso dann aber eben Blaulichtfilter, Blaulichtblocken, um dann besseren Schlafrhythmus zu generieren oder einen leichteren Schlaf wiederzufinden.
Ja, macht gerade eben bei Schichtarbeitern extremst viel Sinn,
genau, das Thema. Also da experimentieren wir, da spielen wir rum, da sammeln wir Erfahrungen, um dann eben, also Erfahrung sammeln ist immer im sehr, sehr, sehr kleinen Rahmen, das muss man auch ganz klar dazu sagen, und dann aber einfach Empfehlungen und aussprechen zu können und beratend wieder zur Seite stehen zu können.
Das ist auch der Blick über den Tellerrand, den du eben auch schon für dich als Anspruch formuliert hast. Ihr macht auch das eine oder andere im Bereich Neuroathletik. Kannst du da vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele anbringen?
Ja, also zumindest mit dieser ganzen kognitiven, oder da geht es ja auch in der Neuroathletik geht es ja auch sehr stark um die Reizaufnahme, Reizverarbeitung und Interpretation dieser Reize. Das heißt, über welche Systeme bekommen wir Reize aus der Umwelt? Das ist ganz stark auf der einen Seite natürlich das visuelle System. Das ist unser vestibuläres System, was Synonym für das Gleichgewichtssystem ist, und das ist natürlich unser propriozeptives System, was so ein Stück weit unser, ja, unsere Eigenwahrnehmung im Raum darstellt. Und diese drei Systeme bespielen wir natürlich auch, um entsprechend die Informationsaufnahme zu optimieren, um dann das Output, die Bewegung, was letztlich die Bewegung ist, ein Stück weit verbessern zu können. Das heißt, wir wollen einfach da ein bisschen bessere Voraussetzungen schaffen für Bewegung und für die Bewegungsprogramme.
Mhm. Kannst du da ein konkretes Beispiel machen, mit welchem Tool, mit welcher Technologie, mit welchem Werkzeug ihr da arbeitet?
Da muss ich dich enttäuschen, das ist so ganz low budget.
Naja, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen Hörer auch interessant zu wissen.
Das ist tatsächlich so ganz, ganz low budget. Ob das jetzt ein Vision Stick ist, aber ein Vision Stick ist einfach nur ein optisches Ziel, mit dem wir arbeiten. Das ist Optimieren der peripheren Wahrnehmung, aber auch, was natürlich für uns auch immer ganz interessant ist, dieser Wechsel zwischen nah und fern. Mhm. Auch das ist natürlich, das zu optimieren, weil wir sowohl im Einsatzgeschehen natürlich auch immer irgendwelche, wenn wir jetzt wieder, du hast vorher das Beispiel Hubschrauberpiloten oder Hubschrauberstaffel angedeutet, da hat man natürlich die Instrumente, die man irgendwo im Blick haben muss, aber vielleicht dann auch aus dem Fenster schaut bei einer Vermisstensuche. Das heißt, immer da immer dieser Wechsel zwischen Nah- und Fernsehen. Mit solchen Sachen arbeiten wir viel mit dem Gleichgewichtssystem. Gerade so Blickstabilisierung ist bei uns in unserem Beruf nicht ganz uninteressant, dass wir eine gute Blickstabilisierung haben, um auch feine, akzentuierte Bewegungen durchführen zu können, um möglichst wirksam vorgehen zu können. Und dann ist es eben Arbeit am vestibulären und Gleichgewichtssystem, das ja per se erstmal Körper- bzw. Kopfbeschleunigungen misst und wir dann einfach über Kopfbeschleunigungen und Körperbeschleunigungen in unserem Gleichgewichtssystem arbeiten.
Ja, ich meine, gut, das Thema Neuroathletik ist in sich ein Riesenfeld und hat ja auch bekanntermaßen in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht machen wir da auch mal eine extra Folge nochmal zu. Aber das schon mal so an der Oberfläche angekratzt. Mit Blick in die Zukunft. Wir haben jetzt über Technologien gesprochen, Low-Tech, High-Tech, sage ich mal. Die Zukunft wird sowieso, wenn nicht jetzt eh schon, immer mehr von Technologie geprägt. Medien verändern sich, die Gesellschaft verändert sich dadurch. Also da gibt es ja sozusagen immer einen Gleichklang der Wechselwirkung, was natürlich dann auch dazu führt, dass die Anforderungen und der Aufgaben und die Aufgaben der Polizei sich da ändern werden. Was seht ihr da jetzt schon für Trends in der Gesellschaft, eben durch diese Einflüsse geprägt, auf die ihr reagieren werdet, wo ihr gegebenenfalls auch neue Lösungen und Ansätze für entwickeln müsst?
Also ich persönlich finde Virtual Reality ganz spannend, um einfach auch Einsatzszenarien immer gleich ablaufen zu lassen und das, sage ich mal, da eine Konstanz herzubekommen. Das finde ich ganz spannend. Das ist natürlich unfassbar komplex, ein Riesenfeld, was noch leider noch nicht ganz so ausgereift ist. Aber das finde ich natürlich ein sehr, sehr spannendes Feld, in virtuellen Realitäten Einsatzszenarien nachzustellen. Ja. Also das finde ich total spannend.
Ja, das war jetzt natürlich eher eine Antwort auf die Frage, wie können wir im Training neue Technologien für uns nutzen. Wo ich aber auch so ein bisschen noch drauf abziele, war wirklich die Frage, was macht das gerade mit unserer Gesellschaft? Wie verändert sich gerade die Gesellschaft? Und was ergeben sich daraus eben auch für neue Anforderungen an die Polizei? Was ist heute oder vielleicht dann auch in 20 Jahren weitergedacht in Einsätzen anders als noch vor 20, 30 Jahren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die beantworten kann. Auf der einen Seite, weil ich nie in den Einsatzgeschehen mit dabei bin, von dem her tue ich mir da sehr, sehr schwer, das Ganze zu beantworten. Was man natürlich schon sehen muss, was auch jetzt schon der Fall ist, dass man einfach gestiegene physische und psychische Belastungen hat. Okay. Das definitiv, also nicht umsonst ist die Schutzausstattung etwas schwerer geworden wie davor, hat eine höhere Schutzklasse sozusagen wie davor. Weil einfach auch die Gewalt gegenüber der Polizei ein Stück weit zunimmt. Okay. Das ist natürlich eine besorgniserregende Entwicklung. Das umso wichtiger ist meiner Meinung nach auch gerade die körperliche Leistungsfähigkeit.
Ja,
Auch im Hinblick auf dessen, dass man sagt, okay, ich bin mir meiner Sache sicher. Ich kann meinen Körper entsprechend einsetzen, denn der Körper ist immer noch in Anführungszeichen Primärwaffe Nummer 1. Mhm. Von dem her, das glaube ich, ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch dann, dass man das auch in Führungsebene mit reinbekommt. Mhm. Also dass das nicht nur in der Ausbildung, in der sportlichen Ausbildung dann auch endet, sondern dass diese Leistungsfähigkeit auf ganz unterschiedlichen Wegen geschieht. Mhm. Dass jemand, der in einer Führungsposition sitzt, eine andere Anforderung hat an seine Leistungsfähigkeit, wie jetzt jemand vielleicht, der tatsächlich im Einsatz geschehen ist. Beide auf ihre Art und Weise müssen leistungsfähig sein, mhm. aber dass man da dann schon nochmal Zielgruppen differenziert. Wenn ich jetzt das salopp sage, wir hatten eine heizungsnahe Verwendung, da vielleicht nochmal eine andere Voraussetzung hat, als diejenigen, die dann tatsächlich auf der Straße im Einsatz geschehen sind.
Mhm, ja.
Und dass man da tatsächlich in der Zukunft dann auch nochmal spezieller und spezifischer sich einzelne Teilgruppen dann auch rausnimmt und dafür Lösungsansätze kreiert. Und was man natürlich sieht, ist, dass das immer mehr im Fokus der Öffentlichkeit passiert.
Das wollte ich jetzt gerade noch als zweiten Aspekt nochmal ansprechen, aber gerade nochmal zu dem Thema Gewalt, was natürlich keine schöne Entwicklung ist. Du hast gesagt, die Gewalt der Polizei gegenüber nimmt zu. Kann man das so isoliert sagen oder ist es allgemein auch, ich sag mal, unter der Bevölkerung, in der Bevölkerung die Gewalt, die zunimmt? Also seht ihr da, ich sag mal, auf beiden Ebenen einen Anstieg der Gewalt oder geht es vor allem gerade auch um die Gewalt der Polizei gegenüber, die zunimmt?
Geht nicht um die Gewalt der Polizei, sondern die Gewalt gegen die Polizei.
Ja, genau, also sorry, also wenn das jetzt falsch rüberkam, das war natürlich gemeint.
Genau. Allein aber der Faktor, dass eben die Gewalt gegenüber Polizeibeamten wächst, ist natürlich schon so ein Indiz dafür, dass das schon auch ein gesellschaftlicher Trend ist.
Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall
naheliegend. Oder, ich meine, das sind vielleicht dann auch so Aspekte, wie das hätte man sich vielleicht vor, das dein Beispiel aufzugreifen, 20 Jahren nicht vorstellen können, dass es Schlagzeilen gibt, wie in München herrscht akute Terrorlage. Hätte man vielleicht vor einigen Jahren sich nicht vorstellen können, dass es solche Schlagzeilen gibt, die es aber jetzt mittlerweile gibt.
Ja, wobei es die auch schon mal gab. Ne? Aber ja, natürlich geht es darum, dass das Szenario ist, was wir nicht wollen. Letzter gesellschaftlicher Aspekt. Es wird im öffentlichen Raum immer mehr Video produziert, also gerade von Privatpersonen. Aber natürlich auch von Einrichtungen. Ich glaube aber, dass die Polizei, ich habe das letztens miterleben dürfen oder auch nicht. Ich war zufällig in einem Park bei einem Polizeieinsatz dabei, wo ja, Straftäter gefangen oder gefasst wurden. Und das, was eigentlich viel auffälliger bei dem ganzen Einsatz war, war die Tatsache, dass da mindestens 10, 20 Leute um den Einsatz herumstanden, die mit ihrer Handykamera das ganze Geschehen erfasst haben. Also das ist ja auch eine neue Dimension, die dazugekommen ist für die Polizei. Wie geht ihr damit um?
Das ist natürlich eine Entwicklung, dass man, wenn man zum Einsatzgeschehen kommt, sofort irgendwelche Handys gezückt werden. Klar, das ist eine zusätzliche psychische Belastung. Wir innerhalb der Bayerischen Polizei sind da Gott sei Dank gut aufgestellt, weil wir auch einen psychologischen Dienst mit an Bord haben. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen können da sich auch immer Rat und Hilfe holen. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber auch innerhalb der Polizei gibt es natürlich, sag ich mal, über sowas wie eine Bodycam auch die Möglichkeit, dass man Einsatzgeschehen filmt, um einfach Videosequenzen oder Filmsequenzen, die aus dem Kontext herausgerissen sind, zu belegen und darzustellen, wie dann das Einsatzgeschehen war. Was natürlich, muss man auch dazu sagen, eine ganz hohe deeskalierende Wirkung hat, weil wenn das Polizeiliche gegenüber weiß und sieht, das ist ja sehr auffällig gemacht, im Bayern ist es gelb, diese Bodycam, die an der Uniform haftet, dann ist es natürlich schon so, wenn man weiß, man wird gefilmt, dann wirkt es schon sehr deeskalierend.
Ja.
Erhöht natürlich die Hemmschwelle dann auch Gewalt
auszuüben. Hat einen guten Aspekt in dem Kontext. Und das ist mittlerweile bei jedem Einsatz, ist die dabei, ja?
Ist nicht, nein, nicht bei jedem.
Okay. Nee. Wunderbar, Marcel. Jetzt haben wir einmal einen Ritt durch die bayerische Polizei inklusive Lebenswelten auf Berghütten unternommen. Die Zeit ist jetzt offiziell abgelaufen für diese Folge. Ich danke dir recht herzlich für diese kleine Mitnahme durch die bayerische Polizeiwelt.
Sehr gerne. Passend zu dem Berghütten fangt es auch jetzt schon wieder zum Schneiden.
Oh je. Okay, aber dann hoffe ich, dass das nur ein vorübergehender Zustand ist und drückt die Daumen, dass ihr bald wieder in der Lage seid, auch eure Outdoor-Anlagen nutzen zu können und natürlich viel Erfolg weiterhin in der Bekämpfung dieser Pandemie und danke dir für das gute Gespräch, alles Gute für dich.
Vielen lieben Dank und vielen Dank, dass ich da sein durfte für den Austausch und alles, alles Gute für dich.
Alles Gute auch an unsere Zuhörer. Viele Grüße.
Tschüss.
Ciao, ciao.